Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg, ich bin Psychologin und systemischer Coach, habe mit meinem Mann zusammen 4 Kinder und wir leben inzwischen eine sehr erfüllte und gleichberechtigte Elternschaft. Das war aber nicht immer so, wie ganz viele andere Paare auch, sind wir nach der Geburt unserer Zwillingskinder vor allem, also als wir dann 3 Kinder hatten, in eine klassische Rollenverteilung gerutscht. Und vor allem ich war damit sehr, sehr unzufrieden. Und wir haben uns dann Schritt für Schritt da rausgearbeitet. Und bei diesem Rausarbeiten habe ich gemerkt, dass wir da kein Einzelfall sind, sondern dass das ein Muster ist, dass die meisten Eltern, der absolute Löwenanteil der Eltern, auch in so klassische Rollenverteilungsmuster rutscht. Und weil das eben so herausfordernd ist, habe ich es mir jetzt auf die Fahne geschrieben, das heißt jetzt vor einigen Jahren, Eltern dabei zu unterstützen und zu begleiten, ihren Weg in eine gleichberechtigte und faire Elternschaft zu gehen. Und nicht nur ich tue das, sondern einige andere Menschen auch. Und mit einer ganz, ganz tollen, wahnsinnig von mir wertgeschätzten Person spreche ich heute in dieser Podcast-Folge, nämlich mit Patricia Camarata. Patricia hat im Februar 2024, also vor 2 Monaten, ein Buch veröffentlicht, das heißt Musterbruch. Du wirst gleich mehr darüber erfahren. Eigentlich dürfte es Musterbrüche heißen, weil wir auf dem Weg in eine gleichberechtigte Elternschaft eben ganz, ganz viele Muster durchbrechen dürfen. Muster, die uns oft gar nicht bewusst sind. Ich habe dieses Gespräch mit Patricia, da kommt jetzt eine ganz besondere Besonderheit für diesen Podcast hier, auch auf YouTube zur Verfügung gestellt. Also du kannst dir das Gespräch nicht nur anhören, jetzt hier in diesem Podcast, du kannst es dir auch anschauen, wenn du magst, über YouTube. Gleich und gleich gesellt sich gern, dann findest du das Video von Patricia Camarata und mir. Wir sprechen hier über ganz, ganz viele Musterbrüche und darüber auch, wie du selber diese Muster durchbrechen kannst, nachdem du sie erkannt hast. Das ist ja mal der erste wichtige Schritt. Und Patricia teilt ganz, ganz viele wahnsinnig interessante Dinge, die alle wissenschaftlich fundiert sind, die durch Studien belegt sind und klärt ganz viel auf, auch über Totschlagargumente, die uns ja oft auf dem Weg in eine gleichberechtigte Elternschaft begegnen. Also zum Beispiel sowas wie, einer muss ja das Geld verdienen, deshalb teilen wir uns so auf. Da schauen wir mal genau hin, was es damit auf sich hat. Du darfst sehr, sehr gespannt sein. Hör dir die Folge gerne mit einem Notizblock und einem Stift an. Da gibt es viel zum Mitschreiben, wirklich viele, viele spannende Sachen. Und ja, viel Spaß beim Zuhören, viele Erkenntnisse. Los geht's. So, liebe Patricia Camarata, ich freue mich total, dass du hier heute bei mir im Podcast bist und wir über dein neues Buch Musterbruch sprechen, was ja direkt schon wieder ein Bestseller geworden ist, nach 2 anderen vorigen schon. Nämlich Raus aus der Mental Load Falle, genial, und 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Wie war das denn, vor allem nach diesem genialen Buch schon Raus aus der Mental Load Falle, wie bist du dann dahin gekommen zu sagen, okay, ich schreibe jetzt ein Buch über Musterbrüche, kann man ja eigentlich sagen, es ist ja mehr als ein Musterbruch, und beschäftige mich mit dem Thema, wie können wir Gleichberechtigung denn jetzt mal wirklich praktisch leben und umsetzen? Wie bist du dazu gekommen?
Das ist tatsächlich entstanden aus der Mental Load-Falle. Also das hängt jetzt nicht so zusammen, dass man das eine gelesen haben muss, um das andere zu verstehen. Aber das Thema Mental Load ist ja die letzten Jahre doch relativ bekannt geworden, zumindest in bestimmten Kreisen. Ich habe auch viele Vorträge gehalten. Und in den anschließenden Diskussionen gab es dann immer wieder so bestimmte Fragestellungen. Und da habe ich gemerkt, zwei Sachen, nämlich das eine ist, selbst wenn ich von Gleichstellungsbeauftragten initiierten Veranstaltungen kam oder beziehungsweise hingegangen bin, da habe ich immer gedacht, die wissen ja schon alles, was um Gottes Willen soll ich denen noch erzählen? Und habe dann aber immer wieder festgestellt, nee, da gibt es echt noch ziemlich viele Lücken. Und diese Lücken im Wissen, dass wir da bestimmte Zusammenhänge wirklich im Alltag nicht als Allgemeinwissen alle haben, die führen zu bestimmten Problemen, die dann ja wie so, also sich einfach wiederholt haben immer wieder in den Fragen. Und das war die Motivation, dieses Buch zu schreiben, um diese Fragen zu beantworten und gleichzeitig auch beizutragen, aufklärerisch, um bestimmte ja, Fehlannahmen, die wir so in der Gesellschaft haben, aus dem Weg zu räumen.
Ja, voll spannend. Kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe auch schon ähnliche Erfahrungen gehabt, dass ich mir dachte, okay, das muss doch eigentlich jeder wissen oder vor allem Menschen, die sich schon viel mit dem Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung beschäftigt haben. Du gehst, habe ich ja gerade schon gesagt, in deinem Buch ja auf viele Möglichkeiten ein, wie man Muster brechen kann. Was sind denn so deine Top 3 Favoriten, Musterbrüche für dich persönlich? Welche liegen dir besonders am Herzen?
Also, der erste wichtige Musterbruch für mich ist gewesen, mich mit Alleinverdienerinnen zu befassen. Also mit Familien, in denen die Rollen vertauscht sind, in denen es quasi eine Frau gibt, die hauptsächlich oder tatsächlich komplett alleine das Geld erwirtschaftet und einem Partner, der, und jetzt kann man ja nicht mal sagen, hauptsächlich die Sorgearbeit macht, sondern der erstmal nicht erwerbsarbeitet. Und ich hatte mir diese Familien so vorgenommen, weil ich dachte, Mensch, die haben doch eigentlich ganz gute Bedingungen, letztendlich Sorgearbeit dann in mindestens ein Gleichgewicht zu bringen. Und war dann doch wirklich total überrascht, dass in den Familien, in denen die Frauen Haupt- oder Alleinverdienerinnen sind, es auch ein Gender Care Gap gibt. Sprich, auch dort übernehmen die Frauen einen Großteil der Sorgearbeit aus verschiedenen Gründen. Aber das fand ich deswegen so einen interessanten Musterbruch, weil sich das ganz stark in den Argumentationslinien später auswirkt. Also, wenn man Elternzeit beispielsweise verhandelt, dann wird nämlich nicht übers Geld argumentiert, sondern vielmehr über die Rolle. Also die Alleinverdienerinnen, die nehmen nämlich dann auch einen Großteil der Elternzeit. Und das heißt nicht, ja, ich kann das auf gar keinen Fall machen, weil ich schaffe ja hier das Geld ran. Also das fand ich mindestens einen sehr interessanten Musterbruch. Und ein anderer sehr wichtiger Musterbruch, ich weiß, du hast nach drei gefragt, aber ich kann es nicht so quasi on point hintereinander runter aufzählen, war für mich das Thema Frauensolidarität und Patriarchatskomplizinnen. Also die Frage, wie tragen wir Frauen auch dazu bei, dass dieses Ungleichgewicht in der Gesellschaft bestehen bleibt? Wie wachsen wir auf? Wie lernen wir uns als Frauen als Konkurrenz zu sehen? Und das hat so ein bisschen zur Folge, ja, dass wir da eine Chance haben, wirklich eine Lücke zu schließen. Es wird ja ganz oft eben in solchen Veranstaltungen, ist so eine Standardsache, die Leute gucken ins Publikum, dann sagen die Menschen, jetzt sitzen hier schon wieder eigentlich fast nur Frauen. Und die Quote ist wirklich in meinem Publikum 50 Frauen, ein Mann vielleicht. Und dann ist immer die Frage, wie können wir die Männer motivieren? Und über die Jahre hat mich diese Frage irgendwann so deprimiert, weil ich dachte, warum müssen die denn motiviert werden? Und gibt es nicht noch irgendwie einen anderen Weg, wie wir so ein bisschen zu einem Gleichgewicht kommen können? Und ich glaube, da ist die Antwort eben, wie können wir bestimmte Muster verlernen, uns gegenseitig als Frauen eben runterzumachen, zu bewerten, uns das Leben irgendwie schwer zu machen. Und wie können wir wirklich lernen, uns eben nicht als Konkurrenz zu sehen? Und das, finde ich, sind eben zwei große Musterbrüche, aus denen man viel lernen kann. Und mindestens das Zweite, also die Solidarität, ist auch was, was wir selber ändern können, wo wir gar nicht darauf angewiesen sind, dass es jetzt eben, also natürlich insgesamt schon, aber wo wir einen Effekt haben, weil wir bei uns selber anfangen können.
Das finde ich super spannend, auch gerade was du sagtest mit den Patriarchatskomplizinnen oder ich sage immer Patriarchatshüterinnen, die es ja auch gibt. Und ich mich lange gefragt habe, warum ist das so? Weil ich zum Beispiel auch ganz oft so dieses Argument gehört habe, ja, aber es wollen ja gar nicht alle Frauen Gleichberechtigung. Es wollen ja gar nicht alle. Und ich mich dann so gefragt habe, warum ist das so? Und ich habe meine Vermutung oder meine These oder meine Begründung, wie das für mich in meinem Kopf Sinn ergibt, warum es nach wie vor so viele Patriarchatshüterinnen oder Komplizinnen gibt. Was ist deine These dafür, warum das so ist? Und vielleicht auch, wie kann man damit umgehen, ob man die direkt irgendwie umstimmen oder auch, wie auf die Männer bezogen, motivieren muss, ist ja die andere Frage. Aber also wie findet man einen förderlichen in Umgang damit? Die Solidarität ist ja schon eine Antwort darauf.
Ja.
Ja.
Also das Schlagwort in der Antwort ist Sozialisation, aber da kommt ja dann auch die Frage auf, was ist denn Sozialisation genau, wie funktioniert das? Und ich bin ja von Haus aus Psychologin und fand das dann auch ganz interessant, nochmal so in die psychologischen Thesen irgendwie reinzugehen und fand da wirklich sehr einleuchtend ein Erklärungsmodell, das quasi sagt, solange wir in Kleinfamilien leben, in heteronormativen Kleinfamilien, in denen Mann und Frau so binär und auch in bestimmten Rollenklischees leben, führt es ganz automatisch dazu, dass es sich immer wieder reproduziert. Und wie kommt das? Das kommt daher, dass eben die Frauen, egal ob sie jetzt eben Alleinverdienerinnen, Hauptverdienerinnen, gar nicht Verdienerinnen sind, einen Großteil der Sorgearbeit übernehmen. Das heißt, die erste Bindung, die Kinder, egal ob Junge oder Mädchen, die Kinder erleben, ist die Bindung zur Mutter, die ersten Monate, die ersten Jahre, die ist also ganz eng. Die Kinder identifizieren sich dann als erstes eben mit der Mutter. Und wir haben da so zwei Sphären, also wir lernen ja sehr in Schubladen zu denken. Das heißt, wir erleben die Frauen als beziehungsorientiert, als diejenigen, die Fürsorge für andere betreiben, die quasi das Emotionale repräsentieren etc. Und damit identifizieren sich die Kinder eben die ersten Monate und Jahre. Und jetzt gehört es ja zu diesem Prozess des Großwerdens, dass man sich daraus auch lösen möchte. Und dann ist in der Familie die nächste Person, die da ein Angebot sozusagen macht, ist der Vater. Und der Vater lebt in den meisten Familien eben genau das Gegenteil. Der lebt das Rationale, die Außenwelt, die Erwerbsarbeitszentrierung und eben auch die Autonomie. Das heißt, erstmal richten sich beide Kinder quasi nach dem Vater. Und dann gibt es aber einen Bruch je nach Geschlecht, nämlich dass die Söhne, die erleben quasi, die werden aufgenommen von den Vätern, die sagen, du bist ja auch ein Junge, du bist auch männlich, du bist wie ich. Und die Mädchen werden zurückgedrängt, die kriegen quasi so eine Grenze aufgezeigt, so, nee, also wir sind nicht gleich, sondern wir repräsentieren quasi ja, Gegensätze. Und die werden zurückgedrängt zur Mutter und dann finden, also gibt so eine, also verbinden sich die Mädchen sozusagen notgedrungen weiter mit der Mutter und nehmen aber ihren Wunsch nach Autonomie indirekt mit. Die sagen dann, wenn ich kein Mann sein kann, dann will ich wenigstens einen haben. So, und darauf richten wir uns dann aus, in der Pubertät auch, ne, dass man dann eben sich genau fragt, wie werde ich denn dann quasi attraktiv? Also wie kann ich Männer anziehen? Wie repräsentiere ich eben das, was sie nicht besetzen, nämlich das Emotionale, das Beziehungsorientierte etc.? Und das üben wir dann wirklich sozusagen all die Jahre, bis wir irgendwann halt erwachsen sind. Und da haben wir aber diese Hierarchie schon längst anerkannt und haben das Gefühl, es gibt sowas wie so Mangelware Mann. Also wir müssen so untereinander konkurrieren, um einen Mann abzubekommen, um die Anerkennung von Männern abzubekommen und dann eben auch in der Welt mitsprechen zu können. Im Patriarchat quasi ist es ja so tendenziell so, dass da Männer in privilegierteren und ja, also mehr Entscheidungsräume einfach haben. Und dann will man einerseits sozusagen auffallen, um auserwählt zu werden, und muss dann eben aber andere Frauen klein machen, irgendwie wegdrängen. Und das ist eben sehr, sehr kompliziert. Ich rede jetzt auch schon sehr lange. Aber das ist vielen einfach auch überhaupt nicht bewusst, dieser Mechanismus. Also niemand sagt einem ja, die Frauen sind deine Konkurrenz, sondern das ist ja eben, was man so implizit eben lernt in diesem Buhlen um die Aufmerksamkeit der Männer. Und das zeigt sich dann an ganz, ganz vielen Stellen, dass wir uns zum Beispiel immer gegenseitig bewerten, egal wo. Und zwar die Frauen und die Frauen als Konkurrenz sehen und die viel härter kritisieren als vielleicht irgendwie die fünf Männer, die quasi eigentlich auch da sind oder im Job sind oder so. Und das ist eben so schwierig. Also man muss es wirklich erkennen, um das ändern zu können. Und das ist aber in unserer Gesellschaft so ein fester Teil. Also wir haben ja auch, also Unterhaltung basiert ja auch darauf, sowas wie Germany's Next Topmodel oder The Bachelor oder so. Das sind ja quasi so Mechanismen, die genau, ne, was ich eben geschildert habe, als Unterhaltung anbieten. Also Frauen, die gegeneinander antreten, gegen eine künstlich geschaffene, also Konkurrenz, also in einer Konkurrenzsituation oder beim Bachelor eben dadurch, dass es künstlich reduziert ist, dass sie dann untereinander in Konkurrenz treten müssen, um eben diesen Bachelor zu bekommen. Und das finden wir ganz normal und unterhaltend sogar.
Das ist ja dann quasi, kommt mir gerade der Gedanke, es ist ja mehr oder weniger unsere Lebensrealität in destillierter und krass übertriebener Form, so einmal, also Germany's Next Topmodel oder Der Bachelor. Ja, das ist wirklich, das ist super interessant. Du sagtest ja eben, was so passiert in der Entwicklung von Mädchen und Jungen und wie da Bindung versus Autonomie zusammenspielt. Jetzt hast du am Anfang die Alleinverdienerinnen oder Hauptverdienerinnen erwähnt. Weißt du, ob es Unterschiede macht in der Entwicklung für die Kinder, ob sie in einer Familie leben, ob sie in einer der wenigen Familien leben, das darf man auch dazu sagen, wo die Frau Allein- oder Hauptverdienerin ist?
Also ja, das macht es, aber nur geringfügig, weil ja die Haupt- und Alleinverdienerinnen ja trotzdem einen Großteil der Sorgearbeit übernehmen und dann auch, ne, diese kindliche Bindung eben ganz oft auch am Anfang zur Mutter entsteht. Aber so ein Leben ist ja eben nicht nur der Ausschnitt des ersten Lebensjahr oder die ersten 3 Lebensjahre, sondern die Kinder erleben dann eine Realität, dass also bestimmte Tätigkeiten, Fähigkeiten etc. eben nicht so sehr am Geschlecht hängen. Und man geht davon aus, dass eben diese Rollenvielfalt, die sie dann erleben, sich positiv auch auswirkt auf dem, was Kinder und Jugendliche dann für möglich überhaupt halten oder in was sie sich überhaupt auch reindenken können. Und ich weiß auch, dass das zum Beispiel gilt, ne, da wird ja in dieser Gruppe gerne übersehen, die Alleinerziehenden, die ja unter sehr erschwerten Bedingungen ihre Kinder großziehen und da ja auch immer ganz doll unter Druck gesetzt werden, alles besonders gut zu machen und dann manchmal noch so Vorwürfe kriegen, jetzt fehlt hier auch noch der Vater, die armen Kinder. Und das weiß man speziell in dem Fall, das trifft auf die Kinder nicht zu, sondern die erleben eben, aha, ich habe eine Mama, die ganz viele Rollen erfüllen muss. Und das eröffnet bei den Kindern auch die Denkmöglichkeiten, aha, man hat da anscheinend nicht den Zwang, per Biologie bestimmte Dinge zu tun, sondern das ist schon auch, was das Außensystem vorgibt, was man selber vielleicht auch wählt oder in was man auch Kompetenzen aufbauen kann.
Ja, ich finde das wahnsinnig interessant. Ich möchte nochmal auf die Alleinverdienerinnen oder Hauptverdienerinnen zurückkommen. Und ich weiß, die Alleinerziehenden werden oft vergessen. Ich möchte gerade trotzdem einmal auf die Elternpaare heteronormativ schauen, weil ja ganz oft das Argument in einer klassischen Aufteilung ist, wo der Mann der Hauptverdiener oder Alleinverdiener sogar ist. Ja, wir können uns das gar nicht leisten, dass er in Elternzeit geht, oder wir können uns das gar nicht leisten, dass er in Teilzeit geht. Wohingegen ja bei den Familien, wo sie die Alleinverdienerin oder Hauptverdienerin ist, dieses Argument auf einmal irgendwie nicht mehr so zählt, ne? Das ist ja irgendwie die Argumente, die hängen ja schon am Geschlecht. Ich versuche gerade das so ein bisschen einzuordnen und klarzukriegen, beziehungsweise auch anders gefragt, wie kann man, wenn ich jetzt in der Situation bin, wir erwarten ein Kind und wir sprechen über Elternzeitaufteilung oder überhaupt über unsere Aufteilung und es kommt von meinem Partner das Argument, ja gut, aber irgendwer muss ja hier das Geld verdienen. Wie kann ich dem entgegentreten, auch gerade mit diesem Hintergrundwissen, dass dieses Geldargument bei Familien, wo sie die Alleinverdienerin ist, auf einmal irgendwie nicht mehr zählt oder dass da gar nicht präsent ist
auch? Das ist sehr präsent, weil statistisch gesehen sind die Alleinverdienerinnen eben auch nicht jetzt die Top-Verdienerinnen, sondern das sind im Schnitt auch eher schlecht verdienende Haushalte, die da wirklich einen finanziellen Druck auch haben. Also das erste Ding ist, die denken nicht über die Maximierung in dem Moment nach. Also die denken langfristiger. Das heißt, hier zählt sozusagen, dass die Frau sagt, naja, ich mache jetzt Elternzeit, dann kriege ich immerhin vielleicht eben den Höchstsatz, weil wenn mein Mann das machen würde, der würde ja nur diese 300 € Mindestsatz bekommen. Und was wir ja aber langfristig wollen, ist, dass wir dieses Gefälle nicht haben und vor allem, dass es sich nicht immer weiter vergrößert. Das heißt, unser Ziel ist es, dass wir im Geldverdienen auch einander Backup sein können und quasi uns gegenseitig unterstützen können. Und deswegen ist sozusagen die Argumentation, dass sie sagen, also wenn ich jetzt diese Elternzeit nehme und aus meinem Job rausgehe, dann ist das die Chance für meinen Mann, sich beruflich weiterzuentwickeln und zu qualifizieren, eine Ausbildung fertig zu machen, vielleicht sich selbstständig zu machen oder wirklich einen Einstieg in einen Job zu finden, so dass er wirklich die Möglichkeit hat, sich so zu qualifizieren, dass eben in 2, in 3, in 5 Jahren dieses Gefälle nicht mehr da ist zwischen den beiden, sondern dass sie möglichst eben aufholen. Und das andere ist, natürlich kostet eine Elternzeit Geld. Also das ist so oder so. Die Frage ist nur, wen kostet das unterm Strich was? Und da wissen wir, das ist statistisch eben ja bei den meisten Paaren ist es, es kostet die Frau etwas. Also es gibt ja diesen Lifetime Earning Gap, der sich ja fortführt bis zum Pension Gap letztendlich. Und da trägt eben die Frau die Kosten. Und bei diesen Paaren ist das nur zum Teil so, was aber auch heißt, dass das sind dann so Entscheidungen, die natürlich auch Konsequenzen haben. Und wenn man die Leute befragt, dann sagen die, ja, natürlich mussten wir den Gürtel enger schnallen. Viele haben sich auch für diese Phase verschuldet. Also es ist nicht so, dass man da quasi mit dem gleichen Eurobetrag rausgeht wie die Paare, die sich eben daran orientieren, wie schaffen wir das, dass wir da möglichst keinen Einbruch haben. Aber der Schwerpunkt und die Argumentation ist eben eher nicht bezogen auf die Elternzeit, sondern wirklich auch auf die mittel- und langfristige Perspektive. Und viele zum Beispiel, die ziehen auch Lebensentscheidungen auseinander. Das ist auch so ein Klassiker. Also ganz oft sind es ja Paare, die sich entscheiden, wir wollen jetzt Kinder kriegen. Das dauert ja statistisch gesehen 2 Jahre. Die entscheiden sich dann aber schon, sich zum Beispiel zu vergrößern und belasten sich dann stärker durch eine höhere Miete oder durch einen Kredit, weil sie sagen, wir wollen ja für jedes, wir wollen 2 Kinder, dann brauchen wir jetzt eine 4-Zimmer-Wohnung, weil jedes Kind soll ein eigenes Kinderzimmer haben etc. Und dann ist man natürlich viel weniger flexibel, als wenn man sagt, wir kriegen jetzt erstmal das Kind und dann entwickeln wir uns beruflich so weiter, dass wir das überhaupt stemmen können, eben eine teurere Miete etc. Finanzieren zu können. Aber dadurch haben die eben die Flexibilität und das eben anders untereinander zu verhandeln. Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, es gibt keine Lösung, die niemanden was kostet, wenn man sich für Kinder entscheidet. Also das ist ja was, die, also das wäre schön, aber so ist ja quasi unser gesellschaftliches System außenrum nicht organisiert, sondern es ist ja nach wie vor mehr oder weniger so ein bisschen ne, Privatvergnügen, Kinder, sich für Kinder zu entscheiden. Was ja gesamtgesellschaftlich nicht richtig ist, ne? Aber so ist es halt. Also, und das heißt, die Kosten tragen jeweils die Paare, nur eben unterschiedlich.
Ja, also zusammengefasst könnte man sagen, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie was falsch wiedergebe oder was vergesse. Wenn ich jetzt in einer klassischen Situation wäre, wo mein Partner der Hauptverdiener ist, und es darum geht, wir teilen uns Elternzeit auf oder perspektivisch vielleicht mal, wer geht in Teilzeit, gehen wir beide in Teilzeit und so weiter, dass wir zum einen die Entscheidung auf einer langfristigen, mindestens mittelfristig, wenn nicht sogar langfristigen Sicht mal treffen und nicht nur über die Zeit der Elternzeit und da auch gucken, wie entwickeln sich denn unsere jeweiligen Berufs- oder Karrieremöglichkeiten, denn während vielleicht der Hauptverdiener Elternzeit nimmt, habe ich die Möglichkeit, mich da beruf- oder karrieretechnisch weiterzuentwickeln. Plus die andere Argumentation, die ich auch total wichtig finde, die irgendwie so oft unter den Tisch fällt im klassischen Fall. Wenn ich schon der Hauptverdiener oder Vielverdiener bin in der Beziehung, dann kriege ich ja auch mehr Elterngeld. Also dann bin ich ja derjenige, der mit Arbeitsreduktion oder Arbeitspausierung trotzdem noch für mehr finanzielle Versorgung in diesen Monaten sorgen kann. Und das finde ich total wichtig, diese Argumente, die ja bei den Familien mit den Vielverdienerinnen oder Alleinverdienerinnen irgendwie zählen und greifen, dass man die auch rüber transportieren kann in den klassischen heteronormativen Fall, wo eben er viel verdient und sie weniger.
Wobei man da eben auch sehen muss, ne, also ich habe jetzt, das sind ja 65%, ne, und maximal 1.800 Euro. Und je weiter man von der Maximalen entfernt ist, desto geringer ist die Motivation, wirklich auch in Elternzeit zu gehen. Also das könnte man wahrscheinlich grafisch ganz gut irgendwie darstellen, dass der Schmerz natürlich bei den Paaren nicht so groß ist. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, jemand, der doppelt oder dreifach drüber ist, ne, mit den 2 Jahren,
mehr.
Der verzichtet auf mehr, aber die das sind ja auch Haushalte, da kriegt man immer einen Shitstorm, die ja durchaus auch sparen können, ja. Also es ist ja so schwierig an dem Thema, man kann keine Aussagen treffen für irgendwie alle Varianten. Ne? Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie das ist, wenn man selbstständig ist, ne? Oder eben diese Variante, da ist jemand in Ausbildung.
Oder einer ist krank.
Oder einer ist krank und kann das gar nicht, genau. Also das ist ja leider das, was es so wahnsinnig kompliziert macht. Aber ich glaube, was man mitnehmen kann, ist, es gibt Verhandlungsspielräume und es gibt auch unterschiedliche Arten, wie man argumentieren kann. Und was man auch aus Studien weiß, ist, es wird ganz wenig darüber wirklich konkret verhandelt, weil wir uns so stark auch von unseren eigenen Rollenbildern und den Vorstellungen davon leiten lassen. Das ist ja letztendlich der Grund, warum die Alleinverdienerinnen auch sagen, ja, natürlich, ich bin die Frau, ich bin die Mutter. Die Mutter ist das Beste fürs Kind, warum sie sich ja auch dann eben entscheiden, einen Großteil der Elternzeit selber zu übernehmen. Und ich glaube, das ist schon so hilfreich, das zu wissen und da wirklich noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, lass uns das doch noch mal wirklich im Detail durchsprechen, was das für wen bedeutet und eben, was es zu welchem Zeitpunkt in unserem Leben letztendlich für Konsequenzen hat. Und das weiß man eben aus Studien, gerade an diesen neuralgischen Punkten im Leben, wo so alles so ein bisschen durcheinander gerät, sprechen die Paare nicht miteinander, sondern das ist ja auch was Schönes, ne? Man ist da relativ zuversichtlich, sagt, ich bin noch modern eingestellt, aber dann begibt man sich eben auf diese ausgetretenen Wege und rutscht dann so ganz langsam in dieses Ungleichgewicht und erwacht dann erst in einer Überlastungssituation. Und dann haben sich ja Paare schon oft so total innerlich auseinandergelebt, also von dem Stand, ne, wie sie das wahrnehmen. Der Mann denkt sich, das haben wir so vereinbart, der geht seinem Erwerbsleben irgendwie nach. Und das ist dann anstrengend, aber der fühlt sich dann nicht auf der Beziehungsebene verlassen. Und für Frauen ist das eben oft anders, weil die in diese Überlastung dann reinrutschen und dann man eben nicht mehr über die Sachebene diskutiert, sondern der Frust und die Wut da ist, dass man quasi übersehen wird, dass der Partner nicht wahrnimmt, dass man wirklich eine Not hat, und Unterstützung braucht und eigentlich auch das ja sich irgendwie mal anders gedacht hat. Und dann ist es ganz schwierig, da auch wieder zusammenzufinden auf einem konstruktiven Niveau und eben nicht in so einen Streit zu geraten, wo dann, ich finde immer diesen Satz so schön, aus Überforderung Forderung wird, ne? Also wo dann der Mann auch eigentlich keine echte Chance hat, in Ruhe sich das mal anzuhören und über Sachen nachzudenken, sondern eben sehr in die Defensive auch gedrängt wird.
Ja, und das Gespräch findet ja dann für ihn an einem Punkt statt, wo er die ganze Entwicklung vorher ja nicht wirklich mitbekommen hat, ne? Also das kommt dann so auf einmal und dann kommen dann Reaktionen, und das weiß ich auch aus der Arbeit mit meinen Klientenpaaren, kommen dann Reaktionen vom Mann, wie, warum bist du jetzt so hysterisch? So, du bist einfach, du musst dich besser organisieren, ist doch alles gut, ich weiß gar nicht, was du hast. So, also das trifft die dann oft so aus vollkommener Überraschung, nimmt es wirklich null kommen sehen. Das ist ja im Prinzip der Punkt, an dem ich ansetze, weil das der Moment ist, wo es zumindest den Müttern extrem bewusst ist und die da einen großen Leidensdruck auch haben und dann aber nicht wirklich weiter wissen, weil da schon dann so viel Widerstand einfach ist in der Partnerschaft und so viel gegeneinander.
Lass mich an der Stelle kurz unterbrechen für eine kleine Werbung in eigener Sache. Solltest du diese Situation kennen, dass du dich in einer Partnerschaft bzw. Elternschaft befindest, in der du das Gefühl hast, die Aufgabenteilung von Haus- und Care-Arbeit ist wirklich nicht fair und jegliche Versuche, das zu verändern und anzupassen, enden irgendwie immer im Streit. Ihr seid im Widerstand gegeneinander, ihr habt so ein bisschen die Verbindung zueinander verloren, Intimität ist flöten gegangen. Dann schau mal auf meiner Website vorbei unter dem Punkt Be the Change. Be the Change ist mein Gruppenprogramm für Mütter, die sich selbst zur Gamechangerin machen und ihre Partnerschaft in eine erfüllte und faire Partnerschaft entwickeln. Und zwar ohne Kampf gegen den Partner. Im Moment läuft der dritte Durchgang von Be the Change und der vierte startet Ende Juni 2024 und die Warteliste dafür ist im Moment offen. Trag dich super gerne auf die Warteliste ein, das ist kostenlos und unverbindlich, und dann kannst du dir darüber die Teilnahme zum niedrigsten Invest sichern und du erhöhst außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass du einen der limitierten Plätze bekommst, denn ich begleite sehr, sehr engmaschig und sehr direkt und deshalb sind die Plätze limitiert. Ich packe den Link dazu in die Shownotes, du findest den Link aber auch über meine Website bei Be The Change. Die Buttons beinhalten den Link zur Warteliste. Trag dich super gerne ein. Jetzt geht's weiter mit dem super spannenden Gespräch von Patricia Camarata und mir. Werbung Ende.
Jetzt hast du gerade gesagt, wir nehmen dann oft so den schon ausgetretenen Trampelpfad. Das glaube ich auch. Ich glaube, wir nehmen den vor allem, weil wir da Orientierung haben. Wir kriegen das ja zigfach, hundertfach, tausendfach mit um uns herum, dass das so der Weg ist, den man halt geht. Und und reflektieren da weniger, was passt denn jetzt eigentlich für mich und meine Situation und jetzt nicht nur auf das Finanzielle bezogen, sondern auch darauf, was möchte ich denn eigentlich? Wie möchte ich mich beruflich entwickeln? Wie viel Zeit möchte ich mit Sorgearbeit verbringen? Wie viel mit Erwerbsarbeit? Wie viel für mich alleine? Wie viel Paarzeit und so weiter? Und sind dann aber oft so blockiert, weil wir einfach den ausgetretenen Pfad schon gehen. Du schreibst auch in deinem Buch, wir tragen ja alle Stereotype in uns. Also selbst die Personen, die sich viel mit dem Thema Gleichberechtigung auseinandersetzen. Und ich kann das direkt von mir auch zugeben. Ich habe auch einige Dinge in meinem Kopf gehabt. Wahrscheinlich habe ich auch noch immer viele im Kopf und darf da noch sensibler für werden. Aber ich habe zum Beispiel über Jahre gedacht, so nicht bewusst gedacht, sondern es war für mich einfach selbstverständlich, dass ich als Mutter für die Befüllung der Adventskalender zuständig bin oder dass ich als Mutter dafür zuständig bin, die Schultüten zu basteln. So, das habe ich nicht wirklich hinterfragt. Hast du da vielleicht auch noch so ein paar Sachen vielleicht von dir oder aus der Erfahrung aus Gesprächen mit anderen? Was sind so typische Stereotype, Aufgabenzuschreibungen oder überhaupt Stereotype, die wir im Kopf haben, selbst wenn wir uns schon mit dem Thema Gleichberechtigung auseinandergesetzt haben?
Also ich glaube, da kann man einfach fortführen und sofort einsetzen bei den Beispielen, die du genannt hast. Und die haben ja alle eine Sache gemeinsam, nämlich wieder diese, da steckt ja immer Beziehung zu den Menschen. Also es jemanden schön machen, jemanden eine Freude machen, jemanden irgendwie unterstützen, ne? Glücklich und fröhlich irgendwie aufzuwachsen. Das ist ja alles Beziehungsarbeit. Und das gehört wieder in dieses Thema, was wir eben angesprochen haben über die Sozialisation. Und das, da richten wir uns sozusagen Gehorsam, vorauseilenden Gehorsam nach diesen Stereotypien, was wir glauben, was eben alles weiblich ist oder was alles zur Mutterschaft gehört. Und ich habe das wirklich exakt so, wie du das beschreibst, auch in absurden Ausmaßen, wenn man nun zum Beispiel wirklich auch einen Partner hat, bei mir konkret jemand, der super toll und liebevoll Geschenke eben aussucht, die ganz hübsch verpacken kann, der ganz liebevolle Karten schreibt und trotzdem ist es für mich schwierig, das nicht zu machen, obwohl ich auch weiß, ne, es ist ein, also wenn man, also egal wie ich mir Mühe gebe, wenn ich was einpacke, das sieht einfach furchtbar aus, ja. Also wenn ich will, das will ich ja eigentlich, dass es schön aussieht, dann ist es eigentlich eine super Sache, das meinen Partner machen zu lassen. Aber da hängt ja auch wieder ganz viel dran, ne, so, dann gucken die Leute da drauf und dann sagen die, oh, das ist aber schön verpackt, oder, ne, das ist aber ein toller Adventskalender und ich finde das gar nicht so einfach an diesen Stellen dann überall zu sagen, boah, da habe ich gar nichts mit zu tun, das hat mein Partner gemacht, ne? Weil das ist eben der Punkt, wo man dann merkt, irgendwie gibt es diese gesellschaftlichen Vorstellungen, wer da für was zuständig ist und wenn man da immer wieder sagt, so, nee, damit habe ich nichts zu tun, das habe ich nicht gemacht und so, ne, dann entsteht ja auch so, also in meinem Kopf so die Frage, was macht die eigentlich, ne? Das ist doch die Mutter. So. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so schwierig, diese Dinge alle nicht zu machen. Und auch auf lange Sicht, das sind ja auch wieder ganz banale Sachen, ne? Wenn man so darüber nachdenkt, wenn Kinder irgendwann ausgezogen sind, mit was verbinden die zu Hause und mit was verbinden die so Gemütlichkeit, nach Hause kommen, Liebe und so. Das zum Beispiel ja ganz viel Essen. Also wir werden alle irgendein Gericht vielleicht erinnern, wenn man nach Hause kommt, dass man sagt, oh, meine Mutter, die macht einfach, ne, die Bolognese, die beste auf der Welt und dann muss ich die nur schmecken und dann fühle ich mich aufgehoben und wohlig und so. Ja, wenn man da eben aber dann nicht diejenige ist, die kocht oder die nicht quasi dieses Kindheitsgericht gemacht hat, sondern plötzlich die Väter, dann gibt man das ja auch ab. Dann bin ich nicht mehr Teil dieses Gefühls, also in meiner Gedankenwelt, ne? Und das ist schwierig quasi zu verstehen, weil man ja an der Stelle eben dieses Muster bricht, so sich vorzustellen, für was kommen meine Kinder dann eigentlich nach Hause? Also was gibt denen dann dieses Gefühl von Kindheit und Geborgenheit und so weiter, ne? Weil dann funktionieren meine ganzen Klischees ja nicht mehr. Also dieses alles, was ich in Filmen und Serien sehe, erfülle ich nicht. Ja, so, aber wo, ne? Dann muss ich mir dieses Bild ja wirklich selber malen oder tatsächlich meine Kinder fragen oder das erleben. Und das zieht sich ja über Jahre hinweg. Und das Schwierige ist eben, das sind so mini kleine Alltagssituationen. Und das ist gar nicht so leicht, finde ich, eben auszuhalten. Und das hat gar nichts mit Perfektion oder so zu tun, sondern eben wirklich mit dem, wir kennen da zu wenige Varianten in unserem Bekanntenkreis, in unserem Verwandtenkreis, weil eben doch vieles so nach einem bestimmten Schema abläuft.
Ja, und ich habe gerade auch noch mal gedacht, das, worin sich Mütter ja eigentlich gegenüber Vätern typischerweise überlegen fühlen, ist die Bindung zu den Kindern. Das ist ja in der Regel das, wo man sich überlegen fühlt, während das ja finanziell so genau umgekehrt ist. Und das ein Stück weit herzugeben, so, ist, glaube ich, das kann sich auch wirklich teilweise bedrohlich anfühlen, wenn ich merke, okay, das, ich gebe hier ein Stück Überlegenheitsgefühl ab. Ich habe das zum Beispiel auch beim Thema, wie viel oder wie gut weiß ich Bescheid über Sachen, die meine Kinder betreffen. Mein Mann ist zum Beispiel in der Messenger-Gruppe für alles, was Schule betrifft. Das bedeutet auch, dass ich da ganz vieles nicht mitbekomme. Und wenn mich dann Leute irgendwie fragen, im Normalfall sind es andere Mütter, die mich fragen, du bringst irgendwie was für den Kuchenbazar am Samstag mit. Und ich sage dann, was für ein Kuchenbazar? Das höre ich gerade zum ersten Mal. Das ist ein kleines Beispiel, ne? Aber da merke ich auch, das macht was mit mir. Und ich weiß, dass ich das aushalte. Und ich weiß, wo ich habe sehr klar für mich, wo ich meine Prioritäten habe und wie ich das haben will und so, auch in Absprache mit meinem Partner. Und trotzdem macht es was mit mir, wenn ich dann so gefragt werde und ich habe halt null Plan. Ich habe wirklich keine Idee, wo ich gerade so lache. Willst du mal wissen, was mein Lieblingsmusterbruch aus deinem Buch
war? Ja, sehr gerne.
Die Konterwitze. Vielleicht magst du kurz erzählen, was es damit auf sich hat und dann sage ich noch, warum ich das so witzig finde oder warum das mein Lieblingsmusterbruch ist.
Ja, okay. Also ich glaube, das ist die Stelle, wo es darum geht, noch mal ein bisschen zu erklären, wie es so ungünstige Situationen gibt, dass die nicht nur ungünstig sind und aufrechterhalten werden, weil zum Beispiel eben in der Runde jemand sexistisch ist und dann sexistische Witze macht, sondern eben, dass das ganze System deswegen auch so stabil ist, weil es viele Menschen gibt, die das nicht weiter kommentieren, die das vielleicht irgendwie unangenehm finden, aber schweigen. Und gerade in Runden, wo eben dann doch ein paar Männer irgendwie dabei sind, haben natürlich oft Männer auch einen ganz anderen Hebel. Also als Frau ist man ja schon quasi freudlos und furchtbar, wenn man eben bei sexistischen Witzen nicht irgendwie mitlacht. Und kriegt da ganz viele negative Eigenschaften irgendwie zugeschrieben. Und Männer, die sich da nicht wohlfühlen und nicht mitlachen, die sind aber quasi für sich selber in so einer neutralen Position, stützen aber halt dieses System. Also dieses System, in dem das überhaupt quasi in irgendeiner Form legitim ist, diese Witze zu machen. Und das finde ich ist eben, also das spielt ja mit rein auch in dieses Thema der Patriarchatskomplizinnen, ne? Das sind ja dann auch eher Frauen, die dann sagen, also ich kann ja lachen über solche Witze. Und ich habe mir am Ende der Kapitel ja immer Mühe gegeben, das A zusammenzufassen und dann also wirklich einen wilden Blumenstrauß an Gegenmaßnahmen zusammenzustellen, irgendwie, die man mal ausprobieren kann, um eine Irritation in so einer Situation zu erzeugen. Und habe unter anderem dann auch sexistische Witze rausgesucht, aber eben gegen Männer. Und ja, da hast du anscheinend eine Sache erlebt.
Ja, ich hab das tatsächlich sofort für dich getestet, wie das ankommt, so einen umgekehrt sexistischen Witz zu bringen. Und zwar habe ich in einer Runde, wo auch ein sexistischer Witz erzählt wurde und alle hahaha, habe ich den Witz erzählt, den du in deinem Buch auch vorschlägst. Ich hatte das zum Glück direkt präsent und habe den Witz erzählt, wie viele Männer braucht es, um eine Rolle Klopapier zu wechseln? Man weiß es nicht, es ist noch nie vorgekommen. Und mir hat das eine totale Entspannung in mein System gebracht, weil, und dazu muss ich jetzt was zugeben, es ist mein Guilty Pleasure und vielleicht kriege ich dafür auch einen Shitstorm, aber es passiert manchmal, dass ich so sexistische Witze auch lustig finde und darüber lachen muss. Ein Freund von mir sagte mal irgendwie, da haben wir irgendwie Bob-WM oder so geguckt und jemand fragte, wann fahren die Frauen oder so, und er sagte irgendwie, ja, die haben sich verfahren. Und es hat mich so irritiert in dem Moment, ich fand das so, ich musste wirklich laut lachen, weil ich habe das nicht kommen sehen und dachte in dem Moment so, eigentlich ist das doof, so darüber zu lachen. Und trotzdem passiert es mir manchmal so, dass ich dann darüber lache. Und das ist für mich die optimale Weise, wie ich damit umgehen kann. Ich kann darüber lachen und dann bringe ich halt einen sexistischen Witz über Männer. Das passt für mich total gut, weil es trotzdem Irritation reinbringt. Und es macht mein Guilty Pleasure ein bisschen weniger ungünstig. Also diesen Musterbruch feiere ich sehr. Ich glaube, ich werde ihn noch oft, werde ihn noch oft nutzen. Dafür war ich dir sehr dankbar in dem Moment. Und es hat auch wirklich Irritation ausgelöst. So, das hat dann wiederum da in der Runde auch niemand kommen sehen, dass ich jetzt einen Witz gegen in Anführungsstrichen, Männer erzähle. Das war sehr amüsant. Du hast in deinem Buch auch relativ zum Schluss von strategischer Inkompetenz und Maternal Gatekeeping geschrieben. Und auch da war ich dir total dankbar, als ich das gelesen habe. Ich mahne ja schon seit Jahren zu Vorsicht im Gebrauch mit diesen Begriffen, weil das in meinen Augen auch, gerade wenn es um eine Veränderung in der persönlichen Partnerschaft geht, und ich nutze dann Begriffe wie weaponized incompetence, maternal gatekeeping und so, dass das nicht unbedingt zu weniger Widerstand beim Gegenüber führt. Ich will damit nicht sagen, dass es weaponized incompetence und maternal gatekeeping nicht gibt. Es gibt es auf jeden Fall. Trotzdem denke ich mir immer, oh, Vorsicht beim Gebrauch dieser Begriffe, vor allem in der persönlichen Situation. Und du schreibst danach einmal, du schreibst es, mögt ihr oder magst du Tattoos, wollt ihr euch nicht tätowieren lassen, dann tätowiert euch doch Attack the Problem, not each other. Und ich fand das so gut, übrigens auch fand ich sehr lustig, die Randbemerkung, Tattoos sind immer auf Englisch. Musste ich auch sehr schmunzeln. Ich finde das so einleuchtend und so, ja, das hat mich so optimistisch gestimmt einfach. Und ich finde, man liest da sehr viel deiner Grundhaltung, oder ich habe gedacht, ich lese da sehr viel deiner Grundhaltung raus, die so generell in dem Buch durchkommt. Also ja, wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen, dass sich dieses Patriarchat besser morgen als übermorgen langsam, ja, auflöst und einer gleichberechtigten Welt Platz macht. Und das schaffen wir halt zusammen und nicht, wenn wir im Gegeneinander sind. Ich weiß nicht, magst du vielleicht noch einmal deine Grundhaltung oder deine Haltung dem gegenüber beschreiben? Habe ich das so richtig rausgelesen? Magst du da
Ja.
noch was hinzufügen?
Nee, also total. Ich glaube, dass wir an ganz vielen Ecken und Enden, und das spielt sicherlich auch eben eine Rolle, wie mittlerweile Medien wie Social Media und so weiter funktioniert, so eine Aufmerksamkeitsökonomie entwickelt haben, dass man Dinge eben aufgreift, aber immer mit diesem Aspekt so des Gegeneinanders. oder um irgendwas hochzuspielen oder um zu spalten. Und ich habe in mir wirklich gesamtgesellschaftlich so ein ganz großes Bedürfnis, eben viel mehr nach den Brücken zu suchen. Und auch, weil das ein Energieproblem ist, dieses Gegeneinanderstehen ist ja auf allen Ebenen immer nur die Gegensätzlichkeiten zu sehen. Und das kostet so viel Energie, dieses sich abgrenzen und so weiter. Und ich habe irgendwann gedacht, nee, das fängt ja wirklich im Kleinen an. Und diese Großzügigkeit, also ne, wirklich wohlwollend aufeinander zu gucken, das kann ich persönlich jetzt total gut mit meinen Kindern. Also ne, da zu sagen, also vor allem, wenn die ja klein sind, das machen die ja nicht aus Absicht, das machen die nicht, um mich zu ärgern und so, ne, sondern da sind Bedürfnisse dahinter. Und das hat natürlich auch was mit Geschultsein zu tun, ne, und sich da ein bisschen Hintergrundwissen geholt zu haben, aber das ist für mich total gut ausbreitbar auf alle Lebensbereiche, eben wie du gesagt hast, also vor allem auch auf das Paarleben, also wirklich die Perspektive einzunehmen und zu sagen, mein Partner, der hat wahrscheinlich genau die gleichen Wünsche und Bedürfnisse wie ich, und was der tut, das tut er eben nicht gegen mich. Sondern wenn wir dann wieder gucken, ne, also auch sowas wie eine Erwerbsarbeitszentrierung oder so, die Arbeitswelt, die Druck macht und so, das ist eben was von außen kommt, worunter dann vielleicht eben ein Partner auch leidet und sich dann plötzlich aber fühlt, wie er muss an zwei Fronten kämpfen, nämlich an dieser ungerechten Front der Männlichkeitsbilder, der Leistungsorientierung, der Erwerbsarbeitszentrierung, was er selber nicht will. Und dass er das aber von seiner Partnerin eben auch vorgeworfen bekommt, aber dann mit der Unterstellung, das ist eine persönliche Motivation, die dahinter steckt. Und wenn man das schafft, wirklich zu sagen, nee, wir haben eigentlich, wir wollen dasselbe, wir wollen, dass es uns gut geht, dass es unserer Familie gut geht, dass wir Zeit füreinander haben, dass wir auch Liebe spüren können füreinander und nicht in so einer Alltagsverwaltung nur sind. Das ist wirklich auch eine Entscheidung, die man treffen kann und wo man wirklich in angespannten Situationen sich das auch wie so ein Mantra immer wieder selber sagt, um sich nicht in diese Wutspirale zu begeben, wo dann gar keine Brücke mehr irgendwie möglich ist. Also das sozusagen immer zu versuchen, möglichst früh zu kappen und sich wieder darauf zu konzentrieren, nee, wo, ich habe nur begrenzte Energie, wo will ich die reinstecken? Und die will ich eben lieber rechtzeitig in eine Brücke, in Gemeinsamkeiten investieren und in den Fokus, so was können wir eigentlich zusammen erreichen, als dass man eben sagt, man ist böse aufeinander, man findet die anderen Mütter doof, man findet so, also das ist ein wieder auch an so vielen Ecken und Enden, wo man sagen kann, nee, da kann man auch wirklich loslassen, da kann man sagen, nee, das, also das sind Dinge, man sieht nur einen Ausschnitt. Und warum soll man das von diesem Ausschnitt aus alles irgendwie beurteilen, sondern lass einfach, ne, so die anderen Familien ihr Ding machen aufhören, sich irgendwie vielleicht selber zu erheben, indem man sich über andere stellt und so. Und das ist schon der Tenor in meinem Buch auch wirklich so ein bisschen verstrahlte Hippie-Blick irgendwie sozusagen, also im Zweifel immer lieber das Gute sehen, als überall an jeder Ecke eben das Böse. Und eben sowas wie Weaponized Incompetence und Maternal Gatekeeping, das halte ich wirklich auch für so Kampfbegriffe, an denen man sich super zerreiben kann. Aber das sind nicht die Ursachen für unsere Ungleichberechtigung, weder in den einzelnen Paarbeziehungen, also im Gro, ne, da stimme ich dir zu, wie du sagst, das gibt's im Einzelfall bestimmt, aber warum sollen wir über Einzelfälle diskutieren? Das sind nicht die Hindernisse in unseren Beziehungen und im großen Ganzen, die uns Gleichberechtigung ebenso schwer machen.
Ja, und ich finde, bei diesem Aspekt, ich versuche das Gute zu sehen und ich versuche zu verstehen, warum hat mein Partner so gehandelt, wie er gehandelt hat, was könnte für ihn sprechen und weniger gegen mich. das finde ich, ich finde es für mich immer total wichtig, da noch hinzuzufügen, dass das nicht bedeutet, dass ich auf meinen Standpunkt verzichten muss. Mhm. Also ich kann ja versuchen zu verstehen und trotzdem dabei bleiben, dass es so, wie es jetzt gerade läuft, mir nicht passt. Mhm. Das schließt sich ja nicht aus gegenseitig. Und das finde ich, ist immer so ein schneller Irrglaube, wo viele hinkommen und die sagen, ja, jetzt muss ich ja nur meinen Partner verstehen und muss wieder kuschen und irgendwie, wir sind ja so erzogen worden, dass wir nicht streiten dürfen und so. In meinen Augen bedeutet das überhaupt nicht. Ich kann Verständnis äußern oder versuchen zu verstehen und gleichzeitig sagen, okay, ich sehe, wo du herkommst, ich sehe, was dein Thema ist und ich verstehe das und mir gefällt es so trotzdem nicht. Lass uns mal darüber reden, wie wir das ändern können. Und gerade bei dem Aspekt Verständnis, finde ich, wird auch so, so oft vergessen, das schreibst du auch in deinem Buch, dass das Patriarchat und eine fehlende Gleichberechtigung, das ist auch für Männer scheiße. Die kriegen das nur meistens erst viel, viel später mit. Und du schreibst auch in deinem Buch, ich weiß nicht, ob das ist jetzt, glaube ich, kein lupenreines Zitat, aber du schreibst sowas wie, die Einsamkeit älterer Männer ist bitter, weil die eben vorher ganz oft verpasst haben, wirklich enge Bindungen einzugehen. Und genau, was ist da vielleicht, hast du da eine Erklärung, warum das so ist, dass es vor allem ältere Männer sind, die oft unter so einer Einsamkeit leiden und sich da so hin manövrieren.
Also es gibt ja, ich habe da neulich so eine Studie gelesen, das betrifft vor allem jetzt Führungskräfte, aber ich liebe ja so neue Worte und die Forscherin, oder es war ein Mann, hat das Empty Desk Syndrom genannt. Also es gibt wirklich einen relevanten Teil von Männern, die auch gut verdienend waren in Führungspositionen, die nicht in Rente gehen wollen. Und freiwillig weiterarbeiten, also nicht aus diesem finanziellen Druck heraus, sondern weil sie keine engen Bindungen quasi zu ihrer Familie, also es ist eine regelrechte Entfremdung, die über die Jahre stattgefunden hat und noch mehr sozusagen in alle anderen Netze, ne? Also die entfernter sind, also die haben gar nicht mehr die Zeit und Möglichkeiten gehabt, auch Freundschaften zu pflegen, Verwandtschaftsbeziehungen. Oder so, was man so nachbarschaftlich vielleicht erlebt oder in anderen Gemeinschaften, die man in verschiedenen Lebensphasen ja hat. Also die Kindergarteneltern oder die Schuleltern oder die man vielleicht vom Sport irgendwie kennt oder weil man sich selber ehrenamtlich irgendwo engagiert hat. Die sind also völlig abhängig davon, Gemeinschaft und Anerkennung im Erwerbsarbeitsumfeld zu erleben und gehen dann damit so um, dass sie eben weiter arbeiten gehen. Und das ist ja sozusagen noch nicht das Worst-Case-Szenario. Also die können ja noch für Ersatz sozusagen sorgen. Es ist ja leider ganz oft so, dass Männer erst in Lebenskrisen, in massiven Lebenskrisen erkennen, dass das Patriarchat nicht die optimalen Bedingungen eben, also nicht menschliche Bedingungen hat, die erst durch Krankheit oder Tod der Partnerin eben erleben, wie sie da mitversorgt worden sind emotional und da und auch in Lebensführung, muss man ja auch sagen, ne? Also das ist, glaube ich, dann jetzt wirklich eher noch zwei Generationen irgendwie über uns. Ich hoffe, mittlerweile ist zum Beispiel das Thema Kochen nicht mehr so eine Katastrophe, aber es gibt ja wirklich alte Männer, die Zeit ihres Lebens eben von ihren Frauen bekocht worden sind und dann stirbt die Frau. Und das ist ja nur, also das Thema Kochen ist ja nicht das Schlimmste, aber es ist eben auch was mit Lebensqualität zu tun hat, die wirklich nicht mal Kartoffeln letztendlich kochen können und sich dann von Dosensuppen den Rest des Lebens ernähren und mit ihrem Fernseher irgendwie alt werden, weil die eben an entscheidenden Stellen ja einen anderen Fokus im Leben hatten. Und das ist eine ziemlich traurige Sache, von der ich auch wirklich hoffe, dass da so eine Reflexion bei Männern einsetzt oder so ein Bewusstsein, was eben nicht erst einsetzt, ne, durch Krankheit, Tod, und andere schlimme Lebenssituationen, sondern dass man doch mehr die Möglichkeit hat, an der einen oder anderen Stelle mal stehen zu bleiben und zu sagen, was möchte ich eigentlich für mich in meinem Leben oder was brauche ich, um ein einigermaßen glücklicher Mensch zu sein.
Ja, das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache, die so, so oft vergessen wird, weil eben der Leidensdruck so zeitversetzt seinen Peak hat. Bei Müttern hat er viel früher seinen Peak, nämlich wenn die Kinder klein sind und sie hauptsächlich oder alleine für die Versorgung zuständig sind, während bei Männern oft der Peak kommt, wenn sie in Rente eintreten und dann merken, von meinen Kindern habe ich eigentlich nicht viel gehabt. Die rufen mich auch nicht an. So, Beziehung hat auch gelitten, weil wir uns entfremdet haben, oder es kommt sowas wie einem Tod oder Krankheit der Partnerin. Und das ist eben auch für Männer total schmerzhaft und bedrohlich. Und das finde ich total wichtig, das auch zu betonen, dass es nicht darum geht, dass die Männer den Frauen einen totalen Gefallen tun, indem sie sich für Gleichberechtigung einsetzen, sondern sie haben dadurch auch Schmerzpunkte und richtig viele Nachteile und schwerwiegende Nachteile. Jetzt haben wir ein paar Lanzen für die Männer gebrochen. Ich musste über einen Begriff in deinem Buch auch total schmunzeln, weil der ist so intuitiv und ich hatte ihn trotzdem vorher noch nicht gehört, und zwar ist das der Begriff Onkeln. Magst du das vielleicht ganz kurz erklären, was das ist?
Ja, also das ist so ein bisschen abfälliger Begriff, ja, wenn man sagt, man geht jetzt in eine Sorgeverantwortung nicht rein in die Hauptverantwortung. Also, dass man normalerweise würde man ja erwarten, ne, bei Vätern und Müttern, dass sie sich ungefähr gleich einbringen und gleich ernsthaft diesen ganzen Prozess, also plus, ne, so Initiierung, die To-Dos und dann auch die Nacharbeiten, Aufräumarbeiten und so weiter übernehmen. Und das passiert ja ganz oft nicht, sondern man hat so eine Hierarchie in den Beziehungen, in denen die Frauen, sagt ja auch der Volksmund, ne, so, dass man immer so hört, die Chefin, musste die Chefin fragen, bei den einfachsten Fragen. Und die haben eben alles im Kopf und alles im Griff. Und dann schälen die ab und zu mal so ein To-Do raus, die dann die Männer sozusagen erledigen. Und eine Ausgestaltungsform davon ist eben, dass man dann nur die angenehmen Sachen, also nur genau den einen angenehmen Teil übernimmt. Also Klassiker vielleicht sowas wie, ne, man geht dann auch mal schwimmen mit den Kindern, aber man kriegt die gepackte Tasche in die Hand gedrückt, und wenn man dann 25 Mal mit den Kindern die Rutsche runter ist und nach Hause geht, dann isst man noch irgendwie Pommes und dann lässt man irgendwie alles liegen und die Partnerin muss das ausräumen, muss die nasse Wäsche aufhängen etc. Und man weiß tatsächlich, dass also der Anteil an Sorgearbeit bei Männern zugenommen hat, insgesamt über die letzten Jahre, aber der größte Teil der Zunahme ist eben in dem Thema Kinderbetreuung und dort eben in diesen Fun-Parts sozusagen. Und die Frauen leisten weiterhin, oder eigentlich fast noch trauriger, die machen das oft alles möglich. Also die sind diejenigen, die auch so Spaßaktivitäten auch planen, recherchieren, vorbereiten und dann ganz oft sogar an der Stelle aussteigen und sagen, jetzt erlebe ich das Schöne eigentlich nicht, den Parkbesuch, den Schwimmbadbesuch, den im Freizeitpark zu sein, Pommes essen, was weiß ich. Weil sie so viele To-Dos haben, dass sie sozusagen dann die Männer mit den Kindern wegschicken, um ihre anderen To-Dos irgendwie noch zu erledigen. Also das ist so ein ganz komisches Missverhältnis und das ist sehr, sehr undankbar auch, weil die Kinder dann ja quasi in Konsequenz entspannte, lustige Väter erleben, die halt locker die schönen Sachen mit ihnen machen, und angespannte Mütter, wo die Nerven blank liegen, die aber nie eben sowas auch mitmachen, die wirklich gar kein Bild haben von so einer Mama, die irgendwie ja ausgelassen schaukelt oder irgendwie denkt, ach komm, wir haben heute schon Eis gegessen, aber jetzt essen wir einfach noch ein zweites Eis. Und das ist, finde ich, auch so eine ganz besondere Ungerechtheit, Ungerechtigkeit im Thema, wenn Sorgearbeit nicht gut aufgeteilt ist.
Ja, mir fällt direkt ein Beispiel ein, das das so total plakativ, glaube ich, wiedergibt, und zwar beim Thema Zocken, also irgendwie Computerspielen oder Smartphone-Spielen oder so. Wenn sich da der Vater Zeit nimmt, mit den Kindern irgendwie eine Weile zu zocken und dann nach, keine Ahnung, 2 Stunden oder so, die Mutter abends um 8 kommt und sagt, jetzt müsst ihr Schluss machen, ihr müsst ins Bett und morgen ist Schule, was auch immer. Und sie dafür sorgt, dass, weiß ich nicht, bestimmte Regeln eingehalten werden, dass Routinen eingehalten werden, dass die Kinder ins Bett kommen, weil, da kommt ja hinterher, die Konsequenz trägt ja im Zweifel auch sie, ne? Wenn die Kinder dann irgendwie erst um 10 total übermüdet ins Bett gehen und morgens am nächsten Tag nicht aus dem Bett kommen, trägt sie ja typischerweise die Konsequenz. Und das erlebe ich auch als, es frustriert mich total, wenn ich sowas mitbekomme, weil das wirklich so ungerecht ist. Also da reißt man sich wirklich den Allerwertesten auf und kriegt halt nur die Sachen vor die Füße geknallt, die unangenehm sind. Und also sowas wie Regeln, Werte, Routinen einhalten und so. Da schreien die Kinder in der Regel nicht yay. Und trotzdem ist es wichtig. So, ne? Ja, das finde ich auch. Da darf man sehr achtsam sein. Und was es, finde ich, auch zu einer Herausforderung macht, ist, dass das ja bei vielen Sachen so ist, dass wenn man Aufgaben verteilt, gerade in der Care-Arbeit, und es ja dann schnell heißt, die Mutter ist so perfektionistisch oder die ist so sehr hinterher, die kann nicht loslassen, dass dabei ganz oft vergessen wird, dass die Konsequenz sie trägt. Wie können wir damit umgehen? Wie gibt es Möglichkeiten, da im Miteinander irgendwie zu einer Lösung zu kommen?
Also das ist tatsächlich ein besonders schwieriges Thema, in dem in den Paarbeziehungen man wirklich darauf angewiesen ist, dass da ein gemeinsames Verständnis zwischen den Partnern herrscht. Also dass man genau diese Mechanismen auch erkennt. Also dass quasi, ne, dieses Aufrufen, um 20 Uhr ins Bett zu gehen, dass dahinter das Bedürfnis einfach ist, dass man auch mal Feierabend braucht und dass es nicht quasi eine stoische Abarbeitung von irgendwelchen sinnlosen Plänen ist, sondern dass das Bedürfnis an der Stelle ist, dass eine Partnerin, die vielleicht auch eben im Schwerpunkt für die Sorgearbeit zuständig ist, einfach Feierabend braucht. Und dass man das dann mit unterstützt und diese Rolle sich auch teilt, ne, der in Anführungszeichen Spaßbremse. Also dass man eben sagt, nee, gerade solche Themen, da lässt man dann, es überlässt man dann eben nicht nur der Frau, sondern dass man das auch ernst nimmt und dann auch als Papa sagt, hier Leute, so hier 8 Uhr ist Schicht im Schacht und jetzt Zähne putzen und dann lese ich vor und los geht's. Und das hat man ja in ganz vielen Varianten auch, Thema Beziehungsarbeit. Frauen fühlen sich ja auch ganz oft dafür zuständig, eben Streit zu schlichten und Probleme irgendwie aufzuarbeiten und so weiter. Und das sind auch genau die Situationen oder das Einhalten von Regeln, wo Männer an der Stelle dann sagen, nee, das sind ja unsere Werte, unsere Familienwerte und deswegen, das nicht der Partnerin zu überlassen, sondern an diesen Stellen zu sagen, nee, da setze ich mich ein. Ich gehe jetzt in diese aversive Situation. Und aber dafür brauchst auch wieder eben dieses Bewusstsein für, was gibt es alles für Aufgaben, wie sind die in der Familie aufgeteilt, wie fühlen die sich an, wie oft kommen die vor, auf was zahlen die ein. Also es ist wahnsinnig komplex, aber da müssen die Männer einfach auch sozusagen Einsatz zeigen und auch nach außen vor allem. Wir haben ja auch ein Ungleichgewicht in der Bewertung, ne? Also wenn man irgendwie die schmuddelige Wohnung hat oder das Kind hat 2 unterschiedliche Socken, da werden ja in der Regel nicht die Männer für beurteilt, sondern da kommt auch das Klischee, so ja, für den Haushalt, die Sauberkeit, Ordnung und so weiter sind die Frauen zuständig. Und wenn man das innerhalb der Familie anders verhandelt hat und von außen dann irgendwie eine Bemerkung kommt, dann braucht es wirklich den Mann, der an der Stelle sagt, nee, du, das habe ich verbaselt, weil eigentlich hatte ich irgendwie Putzdienst, aber ich hatte letzte Woche so viel um die Ohren, ich habe es halt nicht hingekriegt, jetzt ist der Boden krümelig. Und das, da können Frauen, die haben fast keine Möglichkeiten, weil eben diese gesellschaftliche Bewertung von außen, wie dass Mütter ganz anders und strenger bewertet werden als die Väter, das selber zu verteidigen die ganze Zeit oder die eigene Erwerbstätigkeit zu verteidigen, das ist wahnsinnig aufreibend und kostet viele Ressourcen. Und da brauchen wir die Solidarität unserer Partner, die halt sagen, nein, wir haben das zusammen entschieden, dass wir beide erwerbsarbeiten und vielleicht auch wirklich die Metaebene anzusprechen und zu sagen, guck mal, wie denkst du, also ne, wie wird eine Frau beurteilt, die eben erwerbsarbeitet, so Gott, die armen Kinder sind fremdbetreut, ist ja auch eins meiner Lieblingsworte. Kein Mann muss sich irgendwie anhören, weil er erwerbsarbeitet, dass seine Kinder fremdbetreut sind und kriegt irgendwie Augenrollen, wenn er sagt, das ist ja schwierig, irgendwie hier diesen 17-Uhr-Termin irgendwie wahrzunehmen, dass dann irgendwer sagt, ja, aber wenn du Kinder wolltest, warum sind die denn dann die ganze Zeit im Hort oder so, ne? Das sind einfach Dinge, die Männer nicht hören. Das müssen sie sich auch klar sein. Und an den richtigen Stellen sich an die Seite ihrer Partnerin stellen und quasi dagegen arbeiten.
Ja, super, super viele ganz, ganz spannende Perspektiven auf Musterbrüche. Man kann dein Buch ja nicht nur als Papierversion lesen und konsumieren, sondern ja auch als Hörbuch. Und du gehst auf Lesetour, richtig?
Das ist richtig, ja. Dieses Buch ist für mich ganz neu, dass ich viel auch daraus lesen kann. Die anderen Bücher sind ja leider genau in der Pandemie erschienen und deswegen sind immer alle Veranstaltungen abgesagt worden. Aber das war dann doch ein großer Wunsch von mir und das ist auch wirklich ganz fantastisch. Ich habe ja jetzt ein paar Lesungen hinter mir. Mit den Menschen über diese Themen zu sprechen, weil es gibt so viele Lösungen. Und das finde ich ist wirklich auch ein ganz toller Teil eben an dem öffentlich Lesen und dann anschließend zu diskutieren, weil das zum einen auch so ein die Menschen haben so oft das Gefühl, ne, das ist mein eigenes Problem, nur ich kriege das irgendwie nicht hin. Und dann sitzt man in einer großen Gruppe und kann sich angucken und alle nicken und alle wissen, dass uns geht's ganz genauso. Das ist schon mal das erste schöne Erlebnis. Und wenn man dann eben auch wirklich so Anekdoten hört von anderen, das ist total hilfreich. Also ja, ist für mich auch ganz schön, dass jetzt Lesungen Teil des Buches sind, ja.
Und wo kann man rausfinden, wann du wo liest?
Auf meinem Blog, das nuff.de, gibt es eine Seite über Vorträge und Lesungen und da sind alle Termine, die ich genau dann schon kenne. Das dauert manchmal, ist ein bisschen kurzfristig immer, aber alle Infos, die ich habe, die stelle ich dort ein.
Okay, und hören kann man das Buch auf Spotify?
Auf Spotify ist, glaube ich, eine gekürzte Version und ansonsten auf allen Plattformen, die ja also mit wie auch immer was für Geschäftsmodellen man Hörbücher leihen kann, quasi ist dann die volle Version zu hören.
Okay, super. Ganz zum Schluss möchte ich auf eine Sache noch eingehen. Das habe ich mir sogar extra hier aufgeschrieben. Und zwar hast du letztens einmal bei Instagram, ich glaube in einer Story, als es darum ging, um das neue Buch von Marlene Helene, dass du gesagt hast, wie kann Marlene Helene so mit Humor die Mutterschaft betrachten? Ich leide an Spaßbremsentum. Das finde ich überhaupt nicht. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe mir mehrere, also wirklich an vielen Seiten in deinem Buch habe ich mir so ein Smiley hingemacht, wo ich laut lachen musste. Wirklich zum Beispiel das mit dem Tattoo. Tattoos müssen immer auf Englisch sein. Das ist ein Beispiel von vielen. Ich kann das so gar nicht bestätigen, dass du an Spaßbremsentum leidest. Also ich habe dein Buch gelesen und musste mehrfach lachen.
Das ist sehr schön.
Genauso wie ich oft über deine Instagram-Stories lachen muss. Vielleicht haben wir beide einfach einen ähnlich weirden Humor oder so. Das war mir auf jeden Fall nur wichtig, das am Ende zu sagen. Ich habe das so nicht wahrgenommen. Ich finde das sehr witzig, was du schreibst, sowohl auf Instagram als auch in deinen Büchern. Ich kann da sehr drüber lachen.
Vielen Dank, das freut mich. Also ich arbeite tatsächlich an dem Thema Humor auch wieder. Also ich muss sagen, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also ich hatte in dieser typischen, ne, man sagt ja Rush Hour des Lebens, ne, wenn man so 35 ist, die Kinder sind irgendwie klein. Das war so eine anstrengende Phase. Und ich habe ja auch ein Kapitel über Freizeit. Und um noch ein anderes tolles Buch zu erwähnen, die Jo Lücke hat ja auch ein tolles Buch geschrieben, Fürsorge heißt es. Und sie hat nämlich genau dieses Thema da auch adressiert mit Freizeit, dass sie gesagt hat, wir brauchen das nicht nur als Burnout-Prävention, sondern auch als Coping-Mechanismen, also um Coping-Mechanismen wie zum Beispiel Humor überhaupt aktiv halten zu können. Also wenn wir wirklich so erschöpft sind und so am Rande unserer Kräfte, dann gehen nämlich genau diese Dinge alle flöten. Und wenn man irgendwie noch Humor und Humor braucht man im Leben, braucht man ja auch beim Verhandeln und in Alltagssituationen und so weiter, das ist so hilfreich. Deswegen sozusagen habe ich auch das Gefühl eben, empfinde mich als sehr lustigen Menschen, aber mit meinen Verantwortlichkeiten gab es da wirklich dann einen starken Abfall. Und jetzt, wo die Kinder groß sind und ich auch einen Partner habe, der mit mir die Sorgearbeit teilt, kommt halt Humor wieder in mein Leben zurück. Aber ne, selbst im Buch, ich musste mir ein Sabbatical nehmen, das ist ja schon... Also um auch wieder lustig sein zu können, das ist also klingt so verrückt, aber ich merke das wirklich immer wieder, dass also das Thema Humor, das braucht Freiräume und das braucht, dass wir eben nicht nur funktionieren, sondern wirklich auch Luft im Kopf und im Herzen haben, um Sachen auch mit Humor nehmen zu können. Und deswegen, ich finde, das ist ein ganz großer Indikator auch. Also Männer kann ich wirklich immer wieder sagen, weil das auch so ein typischer Satz ist, die sagen, früher war meine Frau so lustig und so unbeschwert. Das ist wirklich ein Alarmzeichen. Wenn man das in der Beziehung spürt, dass das verschwindet, das ist wirklich ein Punkt, wo man darüber nachdenken muss, warum ist das so und was können wir daran ändern? Jetzt habe ich wieder so viel geredet, aber das hängt halt am Thema Humor.
Ja, aber das ist total wichtig und ich danke dir total, dass du den Humor in dir wieder hast aufleben lassen und den in die Welt trägst, weil ich finde so Themen, die ja doch auch eine gewisse Schwere haben und oft auch Frust mit sich bringen, die können so eine Portion Humor ganz gut vertragen, um damit umgehen zu können. Und deshalb kann ich da von Herzen wirklich dein Buch bzw. deine Bücher empfehlen. Und danke dir von Herzen, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir über Musterbrüche zu sprechen. Und ja, freue mich total, dass du hier bei mir warst. Vielen Dank, liebe Patricia.
Ja, ich danke auch für die Einladung und das schöne Gespräch.